Ja, ich begrüße Sie zur heutigen Vorlesung. Schön, dass Sie in der Weihnachtszeit noch zu uns gefunden haben. Wir haben das Thema einmal getauscht. Die Dopingvorlesung von Dr. Fopka ist am kommenden Mittwoch. Heute geht es um Chromatographie und Massenspektrometrie. Mein Name ist Frank Kannenberg und ich arbeite hier im Zentrallabor des UKMs. Unter anderem bin ich zuständig für die Spezialanalytik mittels Massenspektrometrie und deshalb eben auch das Thema hier heute. Ja, zunächst möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben über die Chromatographie an sich, die Geschichte, Prinzipien, dann einmal kurz auf die einzelnen Techniken eingehen, Dünnschichtchromatographie, HPLC, GC und dann eben die Massenspektrometrie und ihre Kopplungstechniken. Nun, wie ist die Chromatographie entstanden? Als Begründer der heutigen Chromatographie wird der russische Botaniker Michael Zwett angesehen. 1903 hat er die ersten Experimente durchgeführt. Und was hat er gemacht? Er hat Chlorophyll aufgetrennt, und zwar auf einer solchen Säule, die er mit einem Trennmaterial befüllt hat, Calciumcarbonat war das, hat hier eine Probe draufgegeben, Chlorophyll als Mischung. Und was er gesehen hat, ist, dass Chlorophyll eben eine Mischung ist und sich aus einzelnen Komponenten zusammensetzt und hat eben auch diesen Begriff geprägt, Chromatographie bedeutet so viel wie mit Farbe schreiben. Wie funktioniert das? Calciumcarbonat hat er verwendet hier als Trennmaterial in so eine Glassäule gefüllt, dann eben ja, das Chlorophyll-Gemisch auf die Säule gegeben und dann immer mit einem Laufmittel, wie wir sagen, einer Flüssigkeit, Petrolether war das, diese durch die Säule geschüttet sozusagen, unten abtropfen lassen und was man dann beobachten kann, ist, dass Chlorophyll eben eine Mischung ist und aus verschiedenen einzelnen Komponenten besteht und daher, weil das eben farbige Komponenten war, daher kommt eben der Begriff mit Farbe schreiben. Ja, was kann man daraus lernen? Was ist Chromatographie? Das ist also die Trennung ähnlicher Moleküle aus komplexen Gemischen und die Analyte werden in einer mobilen Phase erstmal gelöst. Also die mobile Phase ist die Flüssigkeit hier gewesen, der Petrolether. Und durch eine stationäre Phase, also das Calciumcarbonat, was wir gerade in der Säule gesehen haben, transportiert. Die Phasen wählt man jetzt so, dass man auch eine vernünftige Auftrennung bekommt. Das ist je nach Polarität eben unterschiedlich. Aber Ziel ist es eben, das Gemisch, was man hat, aufzutrennen. Und das kommt eben durch die einzelnen Mobilitätsunterschiede der darin enthaltenen Komponenten zustande. Also Chromatographie, kann man festhalten, ist erstmal eine Trenntechnik, um ein Gemisch aufzutrennen. Können wir uns das nochmal hier in einer anderen Darstellungsweise ansehen. Wie funktioniert diese Trennung eigentlich? Wenn wir mal hier ein Gemisch aus roten und blauen Molekülen uns betrachten, dann sehen wir hier gelb die mobile Phase, die also hier an der stationären Phase, die hier grün ist, vorbei bewegt wird, kontinuierlich. Und dann ist es so, dass man also jetzt im Laufe der Chromatographie sieht, dass sich also die blauen Moleküle viel lieber in der grünen stationären Phase aufhalten, also da quasi adsorbiert werden, während also die roten Moleküle sich da nicht so gern drin aufhalten, die Wechselwirkung einfach geringer ist und dadurch kommt es dann im Laufe der Zeit, weil ich ja die mobile Phase immer wegbewege, muss sich da also immer wieder ein neues Gleichgewicht einstellen und günstigstenfalls habe ich dann eben hier eine perfekte Trennung von roten Molekülen, die jetzt zuerst von der Säule eluieren und den blauen, die dann eben etwas später von der Säule eluieren. Und so erreiche ich dann eben mein Ziel, die Trennung dieses Gemisches. Ja, hier sieht man das nochmal in einer etwas anderen Darstellungsweise. Das ist quasi das Grundprinzip, der Grundaufbau eines jeden chromatographischen Systems. Wir haben also hier am Anfang einen Injektor, irgendwie muss ich die Probe ja auf das System bringen. Das ist also die Probenaufgabe. Das Herzstück der Chromatographie ist hier immer eine Säule, wo die Trennung stattfindet. Dann, wenn die Analyten dann von der Säule eluieren, sagen wir, dann müssen sie irgendwie detektiert werden. Dann brauche ich also ein Detektionssystem. Und letztendlich bekomme ich dann sowas. Das Resultat der Chromatographie ist ein Chromatogramm mit solchen Peaks. Immer wenn eine Komponente eluiert, dann bekomme ich hier also einen Signalausschlag und das ist dann ein chromatographischer Peak. Nun, wie kann man die Chromatographie einteilen? Zum einen haben wir hier die planare Chromatographie, das kennen Sie alle aus dem Schülerversuch, aus der Schule vielleicht noch. Das heißt, wenn Sie einen Tropfen Tinte auf ein Filterpapier träufeln, dann zerläuft Ihnen das so und das ist quasi die einfachste Art der Chromatographie, denn Sie sehen dann, wenn die Tinte auseinanderläuft zu den Rändern durch die Kapillarkräfte des Filterpapiers, dass die Tinte eben aus unterschiedlichen Farbkomponenten besteht. Das wird heute noch angewendet in der Papierchromatographie, Dünnschicht, Stichwort Dünnschichtchromatographie, kennen die meisten, denke ich, auch. Dann haben wir die Säulenchromatographie. Da gibt es zum einen, so wie bei dem Versuch von Zwett, was wir gerade gesehen haben, die klassischen gepackten Säulen, die aus Glas sind, wo also dann Trennmaterial aufgebracht ist. Heute nutzt man meistens Silikagel dafür, also Siliziumdioxid. Und das ist insbesondere eine wichtige Trenntechnik für die präparative Chromatographie, die heute auch noch im Großmaßstab beispielsweise in der Pharmaindustrie benutzt wird, wenn Medikamente aufgereinigt werden sollen, um halt störende Begleitsubstanzen, wenn also die Synthese des Medikaments noch Verunreinigungen enthält, um die dann entsprechend abzutrennen. Man will ja ein sauberes Medikament letztendlich haben. Das nutzt man im Prinzip dann auch für die analytischen Techniken. Man hat dann nur nicht mehr so große Glassäulen, sondern die sind miniaturisiert, die zeige ich Ihnen gleich noch. Zum einen in der Flüssigchromatographie, abgekürzt LC oder HPLC, zum anderen auch in der Gaschromatographie, abgekürzt GC. Und dann gibt es noch was Besonderes, das ist die Chromatographie mit überkritischen Fluiden. Da nimmt man beispielsweise Kohlendioxid in einem überkritischen Zustand, das ist quasi zwischen Gas und Zwischenflüssigkeit und kann damit ganz besondere Auftrennungen machen, auf die ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte. Ja, Dünnschichtchromatographie, denke ich, kennen die meisten. Hier nochmal zur Wiederholung, man hat also hier so eine Glaskammer, in die man eine Glasplatte stellt. Auf der Glasplatte ist hier die stationäre Phase aufgebracht, in der Regel ist das Siliziumdioxid. Dann werden also die Substanzgemische hier als Flecken aufgegeben und unten hat man dann ein Laufmittel, zum Beispiel Ethanol, was dann durch die Kapillarkräfte hier nach oben gezogen wird und dann hier die Substanzgemische quasi mit nach oben reißt und dann die Trennung stattfindet. Also Kieselgel, Siliziumdioxid als Trennmaterial, mobile Phase. Und ja, wenn man Glück hat, sind halt diese Substanzen farbig, dann kann man sie so direkt sehen. Unter Umständen muss man sie halt eben noch anfärben. Es gibt aber ein grundsätzliches Problem. Siliziumdioxid als Trennmaterial oder Kieselgel ist polar. Und wenn ich da jetzt polare Analyten aufgebe, dann bleiben die sozusagen kleben. Sie kennen das ja vielleicht, den Grundsatz, Gleiches löst sich gerne in Gleichem. Und man hat dann keine vernünftige Chromatographie. Das heißt, für hydrophile Analyten muss man sich was anderes ausdenken. Das zeige ich Ihnen dann gleich noch, wie man dieses Problem lösen kann. Ja, charakteristisch ist dann, wenn man so ein DC-Chromatogramm sich dann ansieht, wie weit die Flecken jeweils gelaufen sind im Verhältnis zur Laufstrecke des Lösungsmittels. Und das ist dann der sogenannte RF-Wert, der dann eben hier substanzspezifisch ist. Und hier mal noch ein DC aus der Praxis. Hier hat man also zwei Proben, die noch mit Verunreinigung versehen sind. Und nach der Aufreinigung hat man also hier dann ein sauberes Produkt, zum Beispiel ein Medikament. Und man kann also diese Technik der Chromatographie, die wird heute auch noch zur Analytik eingesetzt, sozusagen als Schnelltest nehmen, um zu überprüfen, ob meine Synthese denn nun vollständig und sauber verlaufen ist. Ja, jetzt zurück nochmal zu dem Problem. Die Normalphase, wie ich sagte, Kieselgel ist das, ist polar und eben für hydrophobe Analyten geeignet. Wenn man jetzt aber unpolare Substanzen analysieren möchte, dann muss man sich mit der stationären Phase was einfallen lassen. Und zwar macht man die dann quasi unpolar. Und zwar wird hier auf dem Kieselgel dann werden so unpolare Gruppen aufgebracht auf dem Siliziumdioxid, die dann zu einer sogenannten Umkehrphase führen. Reversed Phase, RP, ist hier das Stichwort. Und das ist eigentlich das, was man heute in der Analytik, in der HPLC, hauptsächlich dann eben auch als Trennmaterial routinemäßig benutzt. Ja, so ein HPLC-System schauen wir uns hier mal an. Wir haben also hier den LON, der durch das System durchgepumpt wird. Wir haben ja hier Flüssigkeiten, die muss ich also aktiv durch das System pumpen. Dann haben wir hier das Einspritzventil, die Probe muss ja irgendwie in das System gelangen. Und hier ist dann quasi das Herzstück der Trennung, die Trennsäule. Die kann man auch noch aufheizen mit einem Säulenofen und dann haben wir hier also dann den Detektor. Ja, wie sehen die Säulen aus? In der HPLC habe ich die hier Ihnen mal mitgebracht. Da hier durchaus hohe Drucke angewandt werden, die können auch schon mal bis zu 1000 bar sein, muss also die stationäre Phase, das Kieselgel hier drin, in so ein Edelstahl, in eine Edelstahlummantelung gebracht werden, dass das Ganze also eben nicht platzt und den hohen Drucken entsprechend Widerstand leisten kann. Das Entscheidende für die Trennung ist die Porengröße des Kieselgels. Und man kann sich so als Trennmechanismus vielleicht vorstellen, dass man also hier ganz, ganz feine Poren hat und die kleinen Analyten sehr tief in diese Poren eindringen und die großen da halt nicht reinpassen. Und so hat man zum Beispiel einen Trennmechanismus, den man dann so beschreiben kann. Hier mal jetzt ein Beispiel aus der Analytik. RP-HPLC in der Medikamentenanalyse. Hier wird zum Beispiel Amiodaron dann analysiert, ein Herzantiarrhythmikum, was wir hier als dritten Peak dann erkennen können. Jetzt möchte ich einerseits eine Substanzidentifizierung vornehmen. Das mache ich über die Retentionszeit. Das heißt, ich weiß dadurch, dass ich Amiodaron mal als Standardsubstanz eingespritzt habe, wann Amiodaron eluiert von der Säule, nämlich genau zu dieser Zeit, sagen wir mal eben 5 Minuten. Und wenn ich also nichts ändere jetzt an meinem chromatographischen System, an den Einstellungen, an den Flüssen, an den Drucken, an den Temperaturen, dann wird also Amiodaron immer zu dieser Zeit eluieren und ich kann es dann so identifizieren. Als Detektor benutzt man hier zum Beispiel ein Photometer, UV-Vis-Detektor, und das ist eigentlich so ein universeller Detektor, der in der HPLC gerne verwendet wird. Jetzt möchte ich aber nicht nur eine Identifizierung machen, denn in der klinischen Chemie, im Labor, da möchte ich ja auch gerne quantifizieren. Also ich möchte wissen, wie viel ist denn jetzt von meinem Medikament halt in der Patientenprobe. Das geht dann eben über die Höhe oder eben die Fläche des Peaks. Und wenn ich das vorher kalibriere, das ist immer proportional zur Konzentration, dann kann ich eben auch entsprechend quantifizieren. Mittlerweile möchte man die Analysen, weil so ein chromatographischer Lauf kann auch schon mal eine halbe Stunde, eine Stunde dauern, möchte man natürlich schnellere Analytik durchführen. Und daher ist man übergegangen, mit solchen kürzeren Säulen zu arbeiten. Die sind also nur noch ein paar Zentimeter lang, statt dieser langen klassischen 30 Zentimeter Säulen. Und Damit ich die gleiche Trenneffizienz erreichen kann, muss ich aber was tun. Und zwar mache ich die Partikel jetzt noch kleiner. Die sind also jetzt nur noch vielleicht 1,5 Mikrometer groß. Und hier sieht man das mal im Vergleich. 20 Minuten oder 25 Minuten ist hier auf der klassischen Säule. Dann habe ich also hier eine kürzere Säule und da wird also die Trennung schon deutlich besser. Und hier unten habe ich also kleine Partikel und eine sehr kurze Säule und dann kann ich also die gleiche Analytik auch auf 3 Minuten verkürzen. Dann brauche ich weniger Lösungsmittel, das Ganze geht schneller. Muss aber eben berücksichtigen, dass meine Peaks jetzt sehr schnell eluieren, ich muss schnelle Detektor haben und ich muss eben mein System so ausstatten, dass es diesen hohen Drucken von bis zu 1000 Bar und mehr auch standhält. Ja, hier habe ich Ihnen mal so einen kuriosen Detektor mitgebracht, einfach mal so zur Veranschaulichung in der Geschmacksindustrie, sag ich mal, da muss man Geschmacksstoffe analysieren und detektieren und da gibt es also noch nichts Besseres als eben den menschlichen Geschmack, Aromastoffe und das benutzt zum Beispiel die Firma Simreis, die sitzen in Holzminden, ist gar nicht so weit weg von hier, routinemäßig, dass also das Eloat, was von der HPLC-Säule kommt, dass das dann verkostet wird, dass dann halt eben die Peaks sozusagen geschmeckt werden. Ja, gehen wir über zur Gaschromatographie. Im Vergleich zur HPLC habe ich jetzt als mobile Phase, also als Laufmittel, keine Flüssigkeit mehr, sondern eben ein Gas. In der Regel nimmt man da Stickstoff, Wasserstoff oder Helium, weil das eben Inertegase sind. Und die Vorteile sind zum einen, dass die Trennleistung sehr, sehr hoch ist in der Gaschromatographie und ich kann vor allem gut kleine Moleküle, unpolare Moleküle damit detektieren. Nachteil ist natürlich, ich muss meine Substanzen irgendwie auf die Säule in der Gasphase bringen, weil alles findet in der Gasphase statt. Und dazu müssen meine Komponenten irgendwie verdampfbar sein. Ich muss sie erhitzen und dabei dürfen sie sich also nicht zersetzen. Also man spricht da von der unzersetzbaren Verdampfbarkeit. Das GC-System sieht dann sehr ähnlich aus wie das HPLC-System. Wir erkennen hier wieder die Säule, den Detektor. Jetzt habe ich aber eben ein Gas und muss das nicht mehr aktiv durch das System pumpen, weil Gasflaschen stehen unter Druck. Ich brauche eigentlich nur die Flasche aufzudrehen, kann hier mit einem Flusscontroller dann den Druck regeln und dann strömt eben meine mobile Phase, was jetzt hier das Gas ist, quasi von alleine durch das System. Die Probe muss ich zwischendurch noch einbringen und dafür gibt es eben einen speziellen Injektor in der Gaschromatographie. Hier sehen wir das System mal so als Benchtop-Gerät. Ja, schauen wir uns zuerst mal die Säule an in der Gaschromatographie. Die sieht etwa so aus. Ich habe Ihnen hier auch mal eine mitgebracht. Das ist also eine Quarzglaskapillare, hauchdünn. Das ist also nur ein Innendurchmesser von etwa 0,1 bis 0,5 mm. Die Frage ist jetzt, die sind also so in der Regel 30, 50 oder sogar auch 100 Meter lang, diese dünnen Kapillaren. Wie kriegt man da jetzt oder wo ist da jetzt eben die stationäre Phase, die die Trennung macht? Und das ist so ein ganz, ganz dünner Film, der auf der Innenwand von dieser Quarzglaskapillaren aufgebracht ist. Und der ist nur 0,1 Mikrometer dick oder ein klein bisschen dicker. Und da findet dann eben die Trennung statt. Und damit die Effizienz effizient ist, braucht man eben solche langen Strecken, solche langen Säulen, damit man dann eben auch die Trennung entsprechend erreichen kann. Jetzt kann man sich vielleicht noch fragen, warum nehme ich den Glas? Ist ja eigentlich jetzt nicht der praktischste Werkstoff. Die Säulen werden aber zum Teil bis über 300, 400 Grad aufgeheizt. Das heißt, da ist Glas sehr gut geeignet. Und Quarzglas ist inert. Das heißt, ich habe keine unerwünschten Adsorptionseffekte von meinen Analyten eben auf der Wand, auf der Glaswand. Auch hier gibt es dann eben verschiedene Polaritäten, je nach Anwendungsgebiet für die stationäre Trennphase. Ja, schauen wir uns nochmal den Injektor an. Wie kriege ich so eine Probe jetzt in der Gaschromatographie auf die Säule? Das Ganze steht ja eben unter Gasdruck und da benutzt man einen sogenannten Spitt-Spittles-Injektor zum Beispiel. Das ist nichts anderes eben als ein heißes Rohr, ein Rohr, was heiß gemacht wird, was hier oben einmal abgedichtet ist mit einem Septum. Von unten führt man dann eben die Trennsäule hier ein und dann spritzt man eben mit einer Mikroliter-Spritze. In der Regel ist das nur ein Mikroliter, den ich da einspritze von meinem Substanzgemisch. Den spritzt man hier ein, der wird dann heiß gemacht, verdampft dann und wird dann so hier auf die Trennsäule gebracht. Ja, nach der Trennung kommt dann alles hoffentlich von der Säule dann auch wieder runter und ich muss es irgendwie detektieren. Da ist so ein typischer universeller Detektor in der Gaschromatographie der sogenannte Flammenionisationsdetektor, kurz FID. Und das ist im Grunde einfach eine Flamme, die da betrieben wird mit Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist immer spannend, wenn man die zündet. Also Wasserstoff, Sauerstoff, da weiß man noch, ah, da war doch was, Knallgas. Ne? Und wenn man die zündet, dann gibt es auch diesen typischen Plop-Effekt, den Sie vielleicht alle schon mal irgendwo im Chemiepraktikum dann selbst erlebt haben. Genau, also dann brennt meine Flamme jetzt und immer wenn jetzt eine organische Substanz von der Säule eluiert, dann wird die einfach verbrannt. Der Detektor erkennt quasi alle organischen Substanzen und wenn ich eine organische Substanz verbrenne, dann ist das eine Pyrolyse und dabei entstehen Ionen und Elektronen. Die Elektronen kann ich dann abgreifen mit einer Elektrode und dann bekomme ich immer, wenn halt ein Peak kommt und er verbrannt wird, bekomme ich dann ein entsprechendes Signal. Auch in der Gaschromatographie gibt es so einen kuriosen Detektor neben vielen anderen Detektoren. Das ist so das Gegenstück zum Schmecken in der Parfümindustrie. Da muss man nämlich Substanzen erriechen. Und das ist jetzt, das nennt man dann ein Sniffer oder olfaktometrische Detektion. Und das ist also hier kein Mikrofon. Die Kollegin hier riecht quasi die Peaks, die von der Säule dann eluieren und macht dann am Computer entsprechende Einträge. Das kann man schulen. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Wenn man sich mal vorstellt, dass zum Beispiel in einem Waschmittel über 600 Duftstoffe drin sein können, damit man genau diesen Duft dann eben erreicht und mit so einer Analytik guckt man dann eben auch ganz gerne mal, was denn der Wettbewerb so reinpackt in sein Waschmittel und versucht dann den Duft entsprechend dann nachzuahmen. Zum Beispiel. Jetzt wieder zurück zur Klinik. Die GC, hier mal ein Anwendungsbeispiel, wird auch eingesetzt zum selektiven Nachweis von Methanol. Es kommt ja immer noch wieder mal zu Methanolvergiftungen. Hier sind nochmal zwei Zeitungsausschnitte, die ich mitgebracht habe. Und hier sehen wir also die gaschromatographische Auftrennung verschiedener Alkohole im Blut. Und das wäre also jetzt hier Peak 3, das giftige Methanol, was dann eben zu den bekannten Wirkungen führt. Hier nur am Rande erwähnt, so eine Methanolvergiftung, wie sie dann behandelt wird. Die Patientin ist hier mit über 3 Promille Methanol eingeliefert worden. Und ja, Sie kennen das, die Vergiftung beruht insbesondere darauf, dass Ethanol wird zur Essigsäure abgebaut, geht in den Zitratzyklus, wird dann entsprechend neutralisiert. Die Ameisensäure wird aber eben, das Methanol wird über Formaldehyd zur Ameisensäure metabolisiert und die führt dann eben zur metabolischen Azidose. Genau, das nur so am Rande. Dann schauen wir uns nochmal ein anderes Beispiel an, was ich mitgebracht habe, was man in der Gaschromatographie auch sehr gut diagnostizieren kann. Das ist das sogenannte Smith-Lemli-Opitz-Syndrom als Beispiel für vererbbare Erkrankungen, wo man nach Metaboliten guckt. Diese Patienten haben solche ganz dramatischen Missbildungen, wie sie hier alle aufgelistet sind. Und was ist die Ursache dafür? Es ist ein vererbbarer Defekt in der Cholesterinbiosynthese. Kommt also zu diesen starken Missbildungen, die Sie gerade gesehen haben. Cholesterin ist bei diesen Patienten ganz stark erniedrigt und stattdessen sieht man sowas Ähnliches wie Cholesterin. Und das ist hier das 7-Dehydrocholesterin. Problem ist, in der normalen Routineanalytik wird das nicht erkannt. Da wird eben alles quasi als Cholesterin mitgemessen. Und mithilfe der Gaschromatographie kann ich aber sehr schön sehen, dass es nicht alles Cholesterin ist, was in der Routineanalytik gemessen wird, sondern dass sich das aufteilt in Cholesterin, 7-Dehydrocholesterin. Es gibt auch noch ein 8-Dehydrocholesterin. Und wie kommt das zustande? Wenn Sie einmal sich den Metabolismus von Cholesterin ansehen, dann startet das ja mit bei der endogenen Cholesterinbiosynthese in der Leber, unter anderem mit Lanosterol, und geht dann hier über ganz verschiedene Umwandlungsstufen bis zum Cholesterol oder Cholesterin. Und diese Umwandlungsstufen werden eben alle durch einzelne Enzyme bewerkstelligt, bis wir dann hier eben beim Cholesterin angekommen sind. Und durch vererbbare Defekte dieser Enzyme bleibt also dieser Syntheseweg sozusagen dann eben an bestimmten Stellen blockiert, je nachdem welches Enzym kaputt ist. Und es kommt dann quasi zu diesen schweren Missbildungen, weil ja das Cholesterin dann letztendlich nicht gebildet werden kann. Und da verbergen sich also auf allen Stufen bekannte Syndrome und Erkrankungen hinter. Und was ich Ihnen mitgebracht habe, war eben das SLO-Syndrom, wo einfach auf der letzten Stufe vom 7-Dehydrocholesterin zum Cholesterin der Block da ist, weil das Enzym fehlt. Und der Unterschied ist einfach nur in dieser einen Doppelbindung, die quasi noch reduziert werden muss. Und das erkennt eben so ein Routine-Immunoassay nicht, weil das für ihn aussieht von außen sozusagen wie Cholesterin. Und man sieht es dann aber eben in der Chromatographie. Und so hat man verschiedene Biomarker für verschiedene Erkrankungen, die dann auch sehr häufig mit diesen Techniken identifiziert werden können. Okay, schauen wir uns jetzt die Massenspektrometrie an und die Kopplung dieser Techniken, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Da haben wir also zunächst mal die GCMS-Kopplung. Nach wie vor übernimmt hier der Gaschromatograph die Trennung, und das kann man hier nochmal in Animation sehen. Das heißt, wir haben also hier den Gaschromatographen, den wir vorhin schon gesehen haben, nehmen jetzt aber als Detektor dann ein Massenspektrometer. Mittlerweile sind das solche kleinen Benchtop-Geräte. Hier drin ist dann eben die Säule eingebracht. Hier oben wird dann eingespritzt per Hand oder mit einem Autosampler. Dann über den Gasfluss strömt also dann Ihr Analyt durch die Säule, wird dann idealerweise aufgetrennt und gelangt dann hier in das Massenspektrometer über die Säule. Und was passiert nun im Massenspektrometer? Alles, was jetzt an Substanzen darunter kommt, wird mit Elektronen beschossen und quasi in einzelne Ionen, sag ich mal, zerlegt. Und die können Sie dann entsprechend mit einer Datenbank identifizieren. Das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, wie das funktioniert. Jedenfalls, was Sie bekommen, ist nicht nur so ein Chromatogramm, sondern solche Massenspektren. Und damit können Sie dann eine Bibliothekssuche durchführen und quasi alle bekannten oder auch unbekannte Substanzen identifizieren. Denn das Besondere ist, so ein Massenspektrum, das ist substanzspezifisch. Also jede Substanz hat quasi ihr eigenes Massenspektrum. Also warum mache ich das überhaupt? Ich kann zum einen eben die normalen Methoden, die Sie gerade gesehen haben, auch quasi auf die MS übertragen. Es gibt vielfältige Anwendungsgebiete, also jetzt nicht nur in der Medizin. Sie können Massenspektrometer als Detektor in der Umweltanalytik nehmen, im Lebensmittelbereich und so weiter. Und Sie haben hier erstmal eine deutlich höhere Empfindlichkeit, mindestens Faktor 1000, manchmal sogar deutlich mehr, wenn man hier sich mal ansieht, das Umweltgift Dioxin. 1967 haben wir hier eine Nachweisgrenze von 500 Pikogramm und mit der hochauflösenden GC-MS sind es dann 0,005 Pikogramm. Oder zum Beispiel für den Drogennachweis in Haaren kann man das sehr gut benutzen, weil die Technik so empfindlich ist, dass Ihnen also wenige Haare reichen, um da quasi eine Drogenkarriere dann nachweisen zu können. Und als zweites bekommen Sie neben der hohen Empfindlichkeit ein deutlich qualitativ besseres Messergebnis, weil Sie eben mit dem Massenspektrometer nicht nur die Retentionszeit einfach haben, an der Sie identifizieren können, welche Substanz das ist, sondern eben auch mithilfe des Massenspektrums die Substanzen viel besser identifizieren können, weil es eben entsprechende Datenbanken dafür gibt. Ja, ganz kurzer Abriss, wie hat sich die Massenspektrometrie oder hier die GC-MS entwickelt? In den 50er Jahren haben sie also noch ganze Räume mit so einem Massenspektrometer gefüllt. Heute sind die so weit miniaturisiert, dass eben ein Massenspektrometer auch eigentlich bei jeder Weltraummission sozusagen mit an Bord ist, wo man dann eben Proben vor Ort mit Sonden messen kann. Und bei uns sieht eben so ein Massenspektrometer, wie wir es haben, jetzt so aus, kann man also ganz bequem auf den Labortisch stellen. Ja, wie funktioniert denn Massenspektrometrie überhaupt? Der Grundsatz, der dabei quasi verwendet wird, das physikalische Prinzip ist, dass man geladene Teilchen im Vakuum in einem Magnetfeld von ihrer Flugbahn ablenken kann. Das heißt, diese Ablenkung, die ist abhängig von der Masse des Teilchens, also wie schwer das ist, und von der Ladung, natürlich auch noch wie schnell das ist, aber insbesondere auch von der Magnetfeldstärke. Das heißt, ich kann also hier die Magnetfeldstärke variieren und bekomme dann, kann einen bestimmten Einfluss dann nehmen auf die Ionen unterschiedlicher Masse. Das heißt, wenn ich mein Magnetfeld verändere, kann ich dafür sorgen, dass bestimmte Teilchen mit einer Masse, was weiß ich, 700, dann eine stabile Flugbahn haben. Wenn ich das Magnetfeld anders einstelle, dann fliegen halt eben die Teilchen mit der Masse 702 zum Beispiel dann eben diese stabile Flugbahn. Und man hat in der Regel so vier Stäbe, das ist dann ein Quadrupol. In diesem Quadrupol wird ein Magnetfeld, ein bestimmtes, eingestellt. Und wenn das so eingestellt ist, dass eben Masse 700 durch diese vier Stäbe durchgefiltert oder durchfliegen kann, dann kann ich das am Ende detektieren und alle anderen Teilchen, die nicht die Masse 700 haben, die werden quasi werden einen anderen Weg suchen und werden dann entsprechend nicht detektiert. Das kann man hier nochmal in der Darstellung sehen, wie so ein GC-MS-System aufgebaut ist. Also wie gesagt, wir haben erstmal hier eine Verbindung zum Gaschromatographen, wo dann eben vorher die Trennung stattfindet. Dann muss ich mir jetzt als erstes, weil die Massenspektrometrie funktioniert ja nur mit Ionen. Das heißt, ich muss mir erstmal Ionen erzeugen und das funktioniert so, dass ich halt die eluierenden Analyten mit Elektronen beschieße. Danach kommt dann eben hier die Trennung, zum Beispiel in einem Quadrupol, das kann der Massenanalysator sein, und dann wird eben hier hinten detektiert. Hier haben wir das nochmal, wenn es jetzt funktioniert. Na. Meine Teilchen heute nicht fliegen. Doch, da kommen sie. ABC, da haben wir ein Molekül, ABC, genau. Das wird also jetzt hier in der Quelle, wie man sagt, mit Elektronen beschossen. Und ich habe dann hier positive Ionen, die dann in das Massenspektrometer geleitet werden. Und jetzt stelle ich mir hier eben das Magnetfeld so ein, dass als erstes jetzt die B-Ionen quasi ihren Weg finden und als nächstes stelle ich mir das Massenspektrometer so ein, dass die C-Ionen da durchfliegen und dann eben zum Schluss die A-Ionen und so kann ich dann eben einzelne Ionen trennen und bekomme dann so ein Massenspektrum, wie Sie es gerade gesehen haben. Als erstes bekomme ich so etwas wie ein Chromatogramm in der Massenspektrometrie. Sieht also so aus, wie wir das gerade schon gesehen haben. Sie haben eine Frage? Ja, da macht man den Trick, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel von Masse 0 bis 1000 messen will, man weiß irgendwo, ist das jetzt der Bereich, wo mein Analyt auch ist, ich fahre eine Rampe immer ständig rauf und runter. Ich fahre immer quasi mein Massenspektrometer von, was weiß ich, Masse 30 durch bis 1000. Das passiert im Millisekundenbereich. Ja, und dann bekomme ich halt eben quasi alle Ionen auch immer mit. Okay, also ich bekomme ein Chromatogramm, aber in Wirklichkeit ist das gar kein Chromatogramm in der Massenspektrometrie, sondern eine Summe von allen Massenspektren. Das heißt, an jedem Punkt hier habe ich quasi im System auch ein Massenspektrum hinterlegt und gemessen. So, und dann möchte ich Ihnen mal zeigen, wie man sich das vorstellen kann, wie so ein Massenspektrum entsteht. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal als Beispiel die Kohlensäure herausnehmen, die, wenn wir uns vorstellen, jetzt quasi in das Massenspektrometer kommt, die muss jetzt erstmal ionisiert werden. Das heißt, ich beschieße die mit Elektronen. Man nimmt im Übrigen in der GC dafür eine Energie von 70 Elektronenvolt. Das ist standardisiert. Das heißt, alle Kollegen auf der Welt, die GCMS machen, beschießen halt die Analyten mit 70 Elektronenvolt, und deshalb kann man die untereinander eben auch weltweit dann in Datenbanken packen und vergleichen, weil nämlich jeder die gleichen Massenspektren für die Kohlensäure und alle anderen Substanzen eben auch substanzspezifisch dann bekommen. So, Kohlensäure hat jetzt ein Molekulargewicht von 638, jetzt fange ich an, da drauf zu schießen mit Elektronen, dann geht schon mal hier als erstes diese Gruppe runter, und zwar immer je nachdem, wie stabil diese Gruppen an dem Molekül sitzen. Also so Außengruppen, die fliegen schon mal als erstes runter, wenn ich die beschieße. Und als nächstes geht dann also hier so eine Gruppe am Ring runter, eine Silylgruppe, dann noch eine Silylgruppe. Und immer wenn halt dieses Molekül fragmentiert, in einzelne kleine Stücke zerfällt, bekomme ich im Massenspektrum dann eben auch ein entsprechendes Signal für dieses Fragment Ion. Das passiert alles im Millisekundenbereich, wie Sie gerade richtig gefragt haben, eigentlich nacheinander, aber das wird dann hier, weil es in so einem kurzen Zeitraum ist, kann es aufgelöst werden, wird aber dann in so ein Massenspektrum als Summe sozusagen gepackt. So, und dann, was ich dann habe, ist quasi wie ein Fingerabdruck von dieser Substanz, ein substanzspezifisches Massenspektrum. Ich kann das in eine Datenbank packen, ich kann das identifizieren. Es gibt zum Beispiel eine Datenbank, wo alle Drogen und Gifte drin sind, über 6000, Pfleger, Maurer, Weber oder die NIST, da sind mittlerweile auch schon 250.000 Substanzen drin. Und der Vorteil ist, ich muss diese Referenzsubstanzen gar nicht mehr bei mir im Labor haben und gucken, wann eluieren die denn jetzt von der Säule, sondern ich kann das eben auch mit Hilfe der Datenbank bewerkstelligen, und das macht man zum Beispiel eben auch, machen die Kölner Kollegen bei der Dopingkontrolle, also ein bisschen Doping haben wir heute doch, Herr Fopka wird da nächste Woche vielleicht auch nochmal was zu sagen. Das kennen Sie, Sie haben hier bei den Wettkämpfen, beim Sport dann eben Urinproben, Probe A, Probe B, und das wird dann auch mit der Massenspektrometrie dann eben auf verbotene Dopingsubstanzen analysiert. Und hier haben wir eben zum Beispiel dann mal so einen positiven Drogenbefund von Koffein haben wir gefunden, Amphetamin. Und selbst wenn die Substanzen so ein bisschen verändert werden, wenn man ein bisschen Ahnung hat von Massenspektrometrie, kann man so einen unbekannten Peak, da kann man anhand des Massenspektrums auch sehen, auch die Substanz ist zwar noch nicht in meiner Datenbank drin, aber da ist ja nur, das ist ja nur 14 irgendwie schwerer, da ist einfach eine Ethylgruppe dran gebastelt worden. Und so kann man dann eben neuen Dopingsubstanzen auch auf die Schliche kommen. Dann habe ich Ihnen für die GCMS als Anwendungsbeispiel hier auch noch ein klinisches Beispiel mitgebracht. Citosterolämie oder Phytosterolämie nennt sich diese Erkrankung. Die Patienten klagen über Xanthome, Xanthelasmen, sehen wir also hier im Augenbereich zum Beispiel. Gelenkschmerzen, Arthritis und insbesondere haben die eine ganz, ganz frühe Arteriosklerose. Die haben also teilweise mit 30 schon Herzinfarkt. Und woran liegt das? Cholesterin, darum geht es jetzt gerade wieder. ist bei denen normal, also unauffällig, aber sowas Ähnliches wie Cholesterin ist wieder verändert oder erhöht, und zwar die sogenannten Phytosterine, pflanzliche Sterole. Die sehen so ähnlich aus wie Cholesterin, haben hier in der Seitenkette, hier ist eine Ethylgruppe mehr beim Sitosterin. Es ist also quasi so das pflanzliche Cholesterin, was quasi den Zellaufbau von den Pflanzen, am Pflanzenaufbau beteiligt ist. Und nachweisen kann man das prima mit der GCMS, da sehen Sie die alle, Campesterol, Beta-Sitosterol, und die sind bei diesen Patienten eben stark erhöht. Da gibt es was bei zu beachten bei der Analytik. Es gibt mittlerweile oder seit einigen Jahren so cholesterinsenkende Margarinen. Zum Beispiel Functional Food ist da so das Stichwort. Da soll dann der Cholesterinspiegel mit gesenkt werden können. Ist auch berechtigt. Aber man muss im Hinterkopf haben, statt des Cholesterins sind da drin eben ganz massiv die Pflanzensterole, und es kommt dann zu so einem kompetitiven Wettbewerb, sage ich mal, dann werden halt eben die Pflanzensterole aufgenommen, insbesondere auch das Sitosterin, Campesterin, statt des Cholesterin. Ist in der Regel kein Problem, weil als gesunder Mensch scheidet man die auch schnell wieder aus, aber es ist ein Problem für diese Patienten. Bei der Sitosterolämie ist es nämlich so, dass die Patienten die Pflanzensterole nicht mehr aus dem Körper transportieren können. Die reichern sich also stark an, und wenn man dann eben noch zusätzlich von außen Pflanzensterole zuführt, dann ist es also entsprechend schlimmer, und der Spiegel steigt dann entsprechend im Körper und führt dann eben so ähnlich wie beim Cholesterin, bei ganz hohen Cholesterinwerten, dann zu frühzeitigen Herzinfarkt. So, jetzt schauen wir uns die Kopplung LC mit Massenspektrometrie an. Hier gibt es ein Problem. Wir haben erstmal die HPLC wieder als Trennung, aber da wir in der HPLC Flüssigkeit als mobile Phase haben, müssen wir die erstmal loswerden. Und das Lösungsmittel wird, da hat man einen Trick erfunden, so fein vernebelt. Man nennt das dann Elektrospray und hat eine sogenannte sanfte Ionisierung, kann dann eben auch große Moleküle, die leichter zerfallen, mithilfe der LCMS dann analysieren. Wie funktioniert das jetzt mit der Ionisierung? Wir erinnern uns, in der Massenspektrometrie brauche ich Ionen, damit das funktioniert. Und das ist ein bisschen schwieriger, wenn ich vorher eine Flüssigkeit habe. Aber da gibt es folgenden Trick, und zwar die sogenannte Selbstionisierung. Wenn wir uns so einen Tropfen vorstellen, der wird außen quasi aufgeladen, das kann ich ja noch in diesem Elektrospray ganz gut hinkriegen. Dann habe ich außen positive Ladung, und wenn ich jetzt den Tropfen immer kleiner mache, dann bleibt die positive Ladung noch da, die konzentriert sich immer mehr, und wenn gar keine Flüssigkeit da ist, dann kommt es zur sogenannten Coulomb-Explosion, und die kleinen Tröpfchen tun mir also den Gefallen, dass sie sich selbst ionisieren. Ja. Das heißt, ich lege hier am Ende der HPLC-Säule eine Spannung von 5000 Volt an, mache diesen kleinen feinen Nebel, trockne meine kleinen Tröpfchen und leite die dann in den Massenanalysator und kann damit auch in der LC dann eben prima LCMS betreiben. Kann man hier nochmal in der Animation sehen. Das heißt, ich habe also hier mein HPLC-System vorweggeschaltet, was wieder die Trennung macht. Dann geht es eben hier hier kommt das Eloat runter, dann wird hier getrocknet, ich habe also diese Coulomb-Explosion, die kleinen Analyten laden sich oder Moleküle laden sich von alleine auf, ich habe dann meine Ionen, und die Ionen kann ich dann eben in das Massenspektrometer leiten mit bestimmten, Spannungsweisern, dass die Ionen also auch quasi ihren Weg finden ins Massenspektrometer. Und hier drinnen findet dann eben die Trennung statt. Vorhin sagte ich, wir haben meistens ein Quadrupol, hier haben wir sogar 6 Stäbe, also ein Oktapol. Stellen wir jetzt hier eben wieder das passende Magnetfeld ein, dass quasi die Ionen ganz gezielt durch dieses Feld, sage ich mal, von diesem Oktapol dann fliegen und getrennt werden können. Okay, dann setzen wir noch eins drauf. Es gibt also nicht nur Massenspektrometrie, es gibt auch noch doppelte Massenspektrometrie, das ist die sogenannte Tandem-Massenspektrometrie. Hier werden zwei Massenspektrometer hintereinander geschaltet. Das erste ist quasi zum Clean-up und das zweite ist dann zur Detektion und das führt dazu, dass ich also noch spezifischer messen kann. Ich hole mir also im ersten Massenspektrometer ganz gezielt jetzt hier die B-Ionen raus und beschieße die quasi noch einmal und bekomme dann Tochterspektren, die dann noch spezifischer eben für meine Analytik sind. Das macht man zum Beispiel bei der Analytik von Haaren. Ich muss jetzt klein bisschen Gas geben. Hier sehen wir eben, dass die Empfindlichkeit hier mit der MSMS deutlich größer wird. Und das dann eben auch für die Dopingkontrolle benutzt werden kann. Dann zur Quantifizierung in der Massenspektrometrie. Da benutzt man die sogenannte Isotopenverdünnungsanalyse, damit man ganz genau quantifizieren kann. Wird also hier im Beispiel Glucose, die zur normalen Glucose, die also in der Probe ist, wird Glucose, die mit Deuterium versehen ist, dazu gegeben. Es ist also ein isotopenmarkierter Standard, der am Anfang zu der Probe vor der Analytik dazugegeben wird. Dann weiß ich, wie viel ich von dem Standard dazugegeben habe, weil der verhält sich genauso wie bei der Probenaufarbeitung wie der Analyt. Das ist also quasi der beste interne Standard, den man sich vorstellen kann. Und dann brauche ich also nur, weil meine normale Glucose, die wiegt 205 Massen und die Glucose, die deuteriert ist, die 205. Und dann kann ich im Massenspektrometer eben mir beide Spuren ansehen, ins Verhältnis setzen und dann bekomme ich also eine sehr, sehr genaue Quantifizierung. Das ist im Übrigen die Referenzmethode für die ganzen analytischen klinischen Tests. Und das wird bei uns zum Beispiel eingesetzt für die Bestimmung der Immunsuppressiva, wo wir dann eben ganz genau bestimmen können, diese Medikamentenspiegel, die eben sehr wichtig sind und einen sehr engen therapeutischen Bereich nur haben. Weil sonst kommt es zur Organabstoßung oder zu entsprechenden Nebenwirkungen. So, jetzt kann man auch Massenspektrometrie ohne Chromatographie machen. Das wird zum Beispiel beim Neugeborenen-Screening benutzt. Einmal gut zuhören, aus bestimmten Gründen. Zum Beispiel Phenylketonurie kann ich hier analysieren. Das heißt, ich nehme für dieses Neugeborenen-Screening einen Blutstropfen einfach, den ich auf ein Filterpapier gebe. Und gebe dann so einen internen, also eine Mischung aus diesen internen Standards dazu, die Sie gerade gesehen haben. Und dann wird das Ganze quasi in der Massenspektrometrie ohne Chromatographie als gesamte Probe beschossen. Ich bekomme dann also ein recht komplexes Massenspektrum, kann dann aber hier zum Beispiel die Phenylketonurie nachweisen, weil mein interner Standard eben normalerweise diese Höhe eben hat und das Phenylalanin die Hälfte quasi ist. Und hier sehe ich also, dass im Patienten in dem Blutspot, den ich aufgearbeitet habe, ein deutlich höheres Signal im Vergleich zu meinem internen Standard ist. Und damit kann ich also hier die angeborene Krankheit der Phenylketonurie eindeutig nachweisen. Zum Abschluss ein ganz kurzer Ausflug in den Bereich Proteomics. Sie kennen Genomics, das heißt, da werden DNA-Sequenzierungen gemacht, können genetische Erkrankungen dadurch erkennen. Im Bereich der Proteomics machen wir das so, dass Sie ganze Proteine sozusagen mit Massenspektrometrie identifizieren können. Eine Technik, die auch zurück auf Münsteraner Forschung geht, Professor Hillenkamp und dann den entscheidenden Durchbruch hat dann der Herr Tanaka von der Firma Shimadzu dann erreicht und dafür auch den Nobelpreis bekommen. Und das ist die sogenannte MALDI-TOF-Technik. Das heißt, ich kann also zum Beispiel einen Abstrich, einen mikrobiologischen Abstrich, den musste ich früher immer kultivieren, da musste ich eine Zellkultur machen, Antibiotikatests. Heutzutage in der Mikrobiologie kann ich einfach diesen Abstrich nehmen, kann den beschießen in einem Massenspektrometer mit einem Laser und dann steigt quasi so eine Proteinwolke auf Und die kann man in einem Time-of-Flight-Massenspektrometer dann auftrennen. Man kommt dann so ein komplexes Spektrum. Aber die Datenbanken, die sind mittlerweile so gut, dass ich in diesem komplexen Spektrum mikrobiologische Keime eindeutig identifizieren kann, wie zum Beispiel hier ein Staphylococcus aureus. Das heißt, ich habe hier ein sehr nützliches Tool an der Hand, um eben solche Identifizierungen in der Mikrobiologie dann durchzuführen. Und so wird also die Massenspektrometrie in den nächsten Jahren an Technik, an Wichtigkeit noch weiter Bedeutung gewinnen. Und Sie werden das in Ihrem beruflichen Leben noch entsprechend erleben. Und damit will ich abschließen und danke Ihnen fürs Zuhören.